Hallo Frauke.
Hallo Christoph.
So, die KI wird so langsam ungemütlich. Die greift uns an. Die letzten Wochen waren voll mit Nachrichten, dass bei allen möglichen Modellen die neuesten Modelle anfangen auszubrechen und ihr Eigenleben zu entwickeln.
Ja. Also ich mache ja auch im Moment viel agentisch und das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht, weil wir irgendwie die ganze Zeit natürlich auch drauf verdauen, dass die nur an den Stellen arbeiten, wo wir sagen, dass sie arbeiten sollen.
Ja, also dieses Thema, der Angriff ist natürlich sehr plakativ, aber ich glaube, es fängt schon viel früher an. Nämlich bei der Frage, was haben die denn eigentlich gelernt? Welche Regeln sind denn da eigentlich definiert worden von den Modellentwicklern? Und wer entscheidet denn eigentlich darüber, was die KI tut, nicht tut, tun darf und so weiter? Besonders spannend wird das, wenn wir die verschiedenen Systeme auf diese Welt anschauen. Nach China schauen, nach Amerika schauen mit Elon Musk und das vergleichen, was wir Europäer vielleicht wollen. Wir haben uns deswegen gedacht, dass wir heute mal zwei Sichten reinbringen. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Einerseits eben eine Wissenschaftlerin, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt, eine KI zu erziehen oder in Bande zu legen? Und jemand, der aus dem Thema Politik und Gesellschaft kommt, mit der Frage, wer definiert denn eigentlich, wer soll denn eigentlich entscheiden, was richtig ist für KI?
Genau, ich freue mich auch. Full Disclosure, Sarah Ball ist bei mir Doktorandin an der LMU in München und Teil der DRD Konrad Zuse School, wo es genau um sowas geht, nämlich Reliable AI und sich mit diesen Sicherheitsfragen schon sehr lange mit beschäftigt. Und ihr Co-Autor ist hier an der LMU, jetzt vor kurzem promoviert in Politikwissenschaften und selber war aber auch politisch tätig. Also er kennt wirklich diese Gesellschaftsseite sehr gut.
Ja, und der Co-Autor ist Phil Hackemann. Und die beiden haben für einen kleinen Eklat gesorgt, nämlich in Korea, Südkorea, als sie auf einer Konferenz vorgestellt haben, dass dieses Thema, wie können wir denn eigentlich KI in Bande legen, also etwas Gutes damit bewirken, die KI alleine, sehr wohl dazu genutzt werden kann, um auch Zensur und andere Meinungen unterzubringen. Also ein zweischneidiges Schwert wie so viele Dinge auf dieser Welt. Hören wir mal rein. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sarah Ball und Philipp Hackemann. Hallo ihr zwei.
Hi. Hallo.
Freut mich auch, dass ihr es geschafft habt, zu uns zu kommen. Das AI und AI-Sicherheit ist ja viel in den Schlagzeilen. Sarah, wir sitzen da ja ständig dran. Aber ich freue mich, dass wir heute mit Phil zusammen und vor allem mit Christoph im Boot das Thema auch nochmal anschauen.
Ja, zumal ihr einen weiten Weg hattet. Ihr wart ja in Südkorea gerade. Auf der ICML, das ist die internationale Konferenz zu Machine Learning. Ja, es gibt das noch, das gute alte Machine Learning. Nicht alles ist AI. Und da hattet ihr zwei ein Paper eingereicht und ihr habt gewonnen. Erzählt doch mal, worum ging es denn eigentlich in diesem Paper?
Genau, ich kann mal anfangen. Also grundsätzlich geht es um ein sehr interessantes Spannungsfeld und zwar sagen ja alle eigentlich, dass wir sichere KI wollen. Da können viele zustimmen. Aber die Frage, die wir uns in dem Paper gestellt haben, ist im Prinzip, was bedeutet eigentlich sichere KI? Und können die Methoden, anhand derer wir sichere KI erreichen, eigentlich auch vielleicht für was Schlechtes benutzt werden, nämlich für Manipulation und Zensur? Und in unserem Paper zeigen wir auch, dass das tatsächlich kein Hirngespinst ist, nichts Theoretisches, sondern dass das tatsächlich auch schon passiert. Also die Methoden, die eigentlich viele als gut ansehen, die werden schon tatsächlich missbraucht für eben Zensur und Informationsmanipulation. Und das haben wir in unserem Paper im Prinzip genauer erklärt.
Ja, das ist ja das Thema AI-Sicherheit, Frau hat schon angesprochen, ein ganz aktuelles. Das, was wir da erlebt haben, war ja, Agentic AI bekommt irgendeine Intention und fängt dann an loszulaufen und hackt dann, bricht aus der sicheren oder vermeintlich sicheren Umgebung und so weiter. Das, was ihr beschreibt, geht aber ja noch den Schritt vorher an. Das heißt also, wenn ich AI mit irgendetwas prompte, dann gibt es ja auf der einen Seite das Training, dann gibt es die sogenannte Inference, das heißt also, das System nimmt den Prompt und antwortet. Und auf diesem Weg kann also einiges passieren. Erzähl doch mal, woher weiß denn eigentlich so ein Modell, was es antworten soll? Also welche Schritte gibt es denn da eigentlich?
Oder was es nicht antworten soll.
Oder auf was es nicht antworten soll.
Genau, da gibt es mehrere Methoden. Man könnte sie vielleicht in so drei grobe Bereiche einteilen. Der erste Bereich ist im Prinzip, dass man sich anschaut, was soll das Modell überhaupt an Informationen sehen? Das heißt,
also die Trainingsdaten.
Genau, was für eine Methode ist das? Ich habe einfach einen riesigen Korpus an Trainingsdaten. Das definiert im Prinzip das Wissen, was ein Modell sich aneignen kann. Und natürlich, wenn ich dann einfach gewisses Wissen rausfiltere, dann kann das Modell das ja auch erst gar nicht lernen. Das heißt, diese Filtering-Methoden, das sind ist die erste Methode, wie man grob gesagt, ein gewisses Alignment erreichen kann. Und der zweite Schritt ist dann, wenn ich das Modell fertig trainiert habe, also ich habe schon ein Modell, mit dem ich arbeiten kann, aber in dem Schritt mache ich dann quasi die Erziehung von dem Modell. Also ich definiere so ein bisschen wie die Eltern, was sind die Werte, die ich dem Modell beibringen will, was soll es sagen, was soll es nicht sagen. Und das wird dann mit sogenannten Alignment-Datensätzen gemacht. Und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie, wie kann ich eine Bombe bauen? Nee, das soll es nicht beantworten, da soll es dann lieber sagen, sorry, das kann ich nicht beantworten. Und so werden dann diese Verbindungen, diese Patterns, diese Muster einfach hergestellt und gelernt, indem es einfach ja über solche Datensätze definiert wird, was wir als gefährlich sehen. Und dann kommt der letzte Schritt. Der letzte Schritt ist, wie wenn wirklich das gesamte Training vorbei ist und das Modell komplett fertig gebacken ist. Und dann kommt, das hast du ja schon angeschnitten, die Inferenzzeit. Und da gibt es noch zwei Kontrollmöglichkeiten. Das erste ist der sogenannte System-Prompt oder System-Prompt auf Englisch. Und das ist einfach so eine Anweisung, die im Hintergrund dem Modell mitgegeben wird, jedes Mal, wenn ein Nutzer eine Anfrage stellt. Und da steht einfach ganz klar definiert, was das Modell tun soll und was er nicht. Und das letzte sind dann noch Filter, die nochmal zusätzlich existieren, die dann zum Beispiel die Prompts von einem Nutzer vorab durchscannen und sagen, nee, das soll gar nicht erst an das Modell gehen. Oder wenn es dann durchgekommen ist, nochmal Output-Filter, die sich dann anschauen, wenn es vorbei ist und alles generiert ist, sollte das tatsächlich an den User gehen, ja oder nein. Und das ist sozusagen dieser Three-Stage-Control-Stack, den die meisten benutzen.
Das klingt jetzt ja nach einem soliden Verfahren. Jetzt vergleiche ich das mal so ein bisschen mit der Fahrschule. Also wir bringen den Fahrschülern erstmal bei, wie die Verkehrsregeln in Deutschland so aussehen. Ja, dann fahren wir begleitet mit dem Fahrlehrer durch die Gegend und er hat so die Möglichkeit, auf der einen Seite eben Dinge, also zu sagen, wie man beschleunigt, worauf man achten muss und so weiter, und hat die Möglichkeit aber auch hart zu bremsen oder einzugreifen. Und dann muss er hoffen, dass der Fahrschüler am Ende dieses Trainings irgendwie alleine und fehlerfrei und ohne Verkehrstote zu erzeugen durch die Gegend kommt.
Genau.
Und das hört sich genauso komplex an. Ja.
Der erste Schritt wollte ich nur noch ergänzen. Die Trainingsdaten-Äquivalent in deinem Beispiel wäre ja, man baut Autobahnen, die sind so gebaut, dass die Spuren irgendwie einem nicht direkt aus der Kurve schleudern lassen und so weiter. Also selbst da gibt es ja eine Umgebung, in der man denkt, sollte das dann alles funktionieren. Ja. Und jetzt gehe ich offroad.
Und Verkehrsregeln natürlich, die du irgendwo definierst.
Genau.
So, wenn man jetzt einfach mal an den Anfang geht, fangen wir vielleicht mal mit den Trainingsdaten an, dann ist das ja so eine gigantische Datenmenge, also dass ich ja überhaupt gar nicht, also die kann ja kein Mensch mehr durchlesen. Kein Mensch kann verstehen, was steht denn da eigentlich überhaupt drin. Und ich nehme ja auch ganz viele Texte. Ich könnte die Wikipedia nehmen und trotzdem könnte eine komplette Fehlinformation über irgendwas drinstehen oder es könnte ein Bias drin sein. Also verstecktere Fehlinformationen, Dinge, die einfach nie abgebildet werden, Dinge, die vielleicht öfters vorkommen als andere Dinge oder einfach nur in diesen Daten öfters vorkommen. Welche Probleme gibt es dann ganz konkret, wenn man jetzt diese Schritte, die du gerade beschrieben hast, Sarah, dann tatsächlich nutzen will, um das umzusetzen?
Umzusetzen, zu manipulieren oder noch?
Erstmal im guten Glauben und mit der guten Intention.
Genau, ach so, okay. Also zunächst mal, du hast recht, das Internet, das ist häufig die Basis für dieses Alignment. Das Internet ist riesig, aber es gibt natürlich gewisse Adressen, da wissen wir oder ziemlich viele können zustimmen. Das sind vielleicht ein bisschen dubiose Quellen, die sollten wir vielleicht eher ausschließen. Also Stichwort Porno-Webseiten und solche Art. Das heißt, es gibt eine gewisse ja, Liste an Webseiten, die einfach gar nicht erst reinkommen in diesen Trainingspool. Aber natürlich, dann gibt es auch super viele andere Seiten, Webseiten, die drin sind. Und klar, da gibt es immer noch irgendwie Datenqualitätsprobleme, die man dann bearbeiten muss. Und das wird dann eben über diese technischen Methoden gemacht. Also da gibt es KI-Modelle, die immer besser werden, die dann halt gelernt haben, welche Daten wollen wir vielleicht eher nicht drin haben, welche haben geringe Qualität. Und die fliegen dann halt über diese KI-Methoden wiederum raus.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich eine Umfrage auf einem Uni-Campus mache, dann hat man vielleicht relativ ähnliche Meinungen, was da rein oder raus gehört. Ich schicke mal zu dir über, Phil. Aber wir kommen sehr schnell in den Bereich rein, wo wir tatsächlich über einen gesellschaftlichen Konsens reden müssen oder über irgendein Verfahren, was wir denn eigentlich als geeignet meinen. Ja, also du hast gerade bestimmte Webseiten angesprochen. Wie können wir denn darüber entscheiden überhaupt oder einen Konsens haben, dass das eine reinkommt und das andere nicht?
Ja, das ist die ganz große, sage ich mal, moralisch, ethisch oder soziale Frage, die damit einhergeht. Und wo quasi auch wir beide uns als Autoren sehr gut ergänzt haben, weil Sarah sehr stark diesen technischen Hintergrund hat und auch an diesen Alignment-Methoden ja schon lange forscht, wie man die verbessert, wie quasi diese Modelle immer besser das tun, was wir wollen und nicht das tun, was wir nicht wollen. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Mhm. Und ich ja eigentlich einen politikwissenschaftlichen Hintergrund habe und mir das immer angehört habe und das immer super spannend fand, wie das jetzt gerade alles so läuft und wie da diese KI-Modelle, die ja immer wichtiger werden in unserer Gesellschaft, auf die immer mehr Menschen zurückgreifen als primäre Informationsquelle, in diesem Kontext eigentlich ja in die eine oder andere Richtung gelenkt werden und wer das eigentlich entscheidet. Und da muss man tatsächlich sagen, es findet da eine Debatte schon durchaus drüber statt unter diesen Forschern und unter diesen Unternehmen, die das vielleicht auch machen. Aber letzten Endes ist es faktisch so, dass das ganz wenige Menschen im stillen Kämmerlein entscheiden, was da gefiltert wird, in welche Richtung das Ganze gelenkt wird. Und natürlich geht es da in erster Linie erstmal um Qualität, ne? Also das hat Sarah ja gerade dargestellt, dass die Antwort erstmal gut ist und richtig ist, das ist ja das eine. Aber man kann nicht verhindern, dass eine Antwort häufig auch in die eine oder andere Richtung ja eine bestimmte Tendenz hat, einen bestimmten Bias, wie du es gerade genannt hast, weil natürlich die Trainingsdaten, auf denen das basiert, unsere menschlichen Daten, auch extrem viele Vorurteile und selbst wenn es nicht Vorurteile sind, gewisse ja, Tendenzen einfach hat, die in unseren Gesellschaften vorherrschen, wie man auf Dinge blickt. Und das ist selbst unter, sage ich mal, westlichen Gesellschaften durchaus unterschiedlich. Jetzt nur als Beispiel, zwischen den USA und Europa gibt es da auch nicht immer den Konsens bei allem. Also wir haben ja gerade diese aktuelle Debatte davon, über Meinungsfreiheit. Ne? Also was ist Meinungsfreiheit? Bei uns in Europa ist Beleidigung ein Straftatbestand, in den USA gibt es Free Speech. Und das ist nicht immer so ganz klar, in welche Richtung das gelenkt werden soll.
Mhm. Ja, man sieht es ja an vielen Details, also ein Bewerbungsverfahren in Amerika, da darf ich keine Informationen mit dem Foto, mit dem Alter und so weiter teilen. In Deutschland selbstverständlich. Ne? Also wir haben ganz unterschiedliche Konsensmöglichkeiten und Konsensfälle gefunden, das zu definieren. Jetzt hast du ja gesagt, das wird von ganz wenigen Menschen eigentlich nur heute zentral bestimmt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? An welcher Stelle ist dieser Schalter, um zu sagen, ja oder nein, kommt rein oder kommt nicht rein?
Ja, der ist schon an vielen Stellen. Ja, genau, ja. Okay, also der ist schon an vielen Stellen. Ich meine, wir haben ja gerade eben diese drei Ebenen besprochen, wo quasi Alignment stattfindet. Das heißt natürlich, bei der Auswahl, sei es der Trainingsdaten, findet schon ein Auswahlprozess statt, über den jemand irgendwo entscheiden muss. Dann beim System Prompt, was steht da eigentlich drin? Da steht dann immer so plakativ, sagt man irgendwie helpful, harmless assistant. Aber was bedeutet das denn eigentlich genau? Das ist ja häufig dann schon irgendwo auch genauer definiert oder eben auch nicht. Wenn es das nicht ist, dann bringen das eben die Trainingsdaten mit sich. Und wenn es dann am Ende sogar noch Filter gibt, die dann bestimmte Antworten rausfiltern, wie eben zum Beispiel diese Bombenbauanleitungen, die dann häufig als Beispiel genannt werden oder auch ein prominentes Beispiel, wenn du einen AI-Chatbot fragst, wie kann ich mich am besten selbst umbringen, dann wird dieser AI-Chatbot dir das nicht beantworten, weil wir uns oder die Modellbetreiber sich darauf geeinigt haben, das ist etwas, das sollte ein AI-Bot nicht einfach quasi hilfreich beantworten, sondern er sollte, hilfreich ist in diesem Fall, zu sagen, hey, bitte tu das nicht und such dir Hilfe, hier sind Hilfe-Hotlines. Mhm. Das findet an ganz vielen Ebenen eben dieses Prozesses statt und das machen letztlich in der Regel halt die Techniker und Technikerinnen, die das programmieren. Manchmal mag es da in einigen Unternehmen noch einen Ethikboard geben oder sowas, aber das hängt letztlich davon ab, wie das Unternehmen das macht. Und deshalb haben natürlich diese Modellanbieter, von denen wir ja nicht viele haben und die hauptsächlich amerikanisch und chinesisch sind, eine sehr, sehr große konzentrierte Macht, indem sie das entscheiden können. Und da haben wir noch über den Staat gar nicht gesprochen.
Phil hat ja schon richtig gesagt, es gibt eben diese technischen Stellschrauben, aber es gibt sozusagen zwei Akteure, vereinfacht gesagt, die solche Entscheidungen eben at scale, also großflächig beeinflussen können. Und zwar eben diese Modellentwickler, wie Phil gesagt hat, und dann eben die staatlichen Akteure, weil die natürlich über ihre Legislatur, über Regelungen einfach bestimmen können, was die Technik Menschen in den Unternehmen da implementieren sollen. Also das sind die zwei Stellschrauben, wenn man auf die Entscheidungsgewalt schaut.
Jetzt habt ihr ja das auf der ICML vorgestellt und das in einem Kontext vorgestellt, der nicht dem amerikanischen Kontext entspricht. Also die Konferenz vielleicht, aber in Südkorea waren ja auch viele Konferenzteilnehmer aus China, aus anderen Ländern mit anderen politischen Systemen. Wie haben die reagiert auf euer Papier?
Okay, es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Man könnte sagen, an beiden Enden des Spektrums. Also es gab Leute, die uns gedankt haben, die gesagt haben, ja, es ist ihnen bewusst, dass das passiert, die teilweise selber das implementieren müssen, diese Zensur, und aber sagen, ich will das gar nicht tun, aber was soll ich machen? Danke, dass ihr es aufbringt. Auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch Leute, die sind an unserem Poster stehen geblieben, haben die Augen verdreht und sind dann schnell wieder gegangen und haben sich im Prinzip gar nicht erst mit uns beschäftigen wollen. Ich meine, wir hätten ja gerne Kritik gehört. Aber es gab natürlich trotzdem super viele Menschenforschende, die sich da mit uns auseinandergesetzt haben. Es gab Leute, die gesagt haben, der Staat ist doch transparent darüber, also die chinesische Regierung, das ist doch gar kein Problem. Jeder weiß, dass es passiert und wenn man es weiß, dann ist es ja okay. Aber dann gab es andere chinesische Forschende, die haben im Prinzip das Gegenteil bewiesen, weil sie gesagt haben, wie, eure Modelle sind nicht so zensiert wie unsere. Also das war denen gar nicht bewusst. Und dann gab es, wie gesagt, auch die Leute, die das technisch selbst implementieren. Und einer davon ist uns, glaube ich, speziell im Gedächtnis geblieben, weil der ist irgendwann sehr emotional geworden und hat im Prinzip geschrien, er würde sterben für seine Freiheit. Und bei ihm wurde tatsächlich auch schon die Wohnung durchsucht. Also das hat wirklich sehr starke Konsequenzen, weil er sich eben weigert, so zu zensieren. Und was besonders beunruhigend war, fand ich, war, als diese Person dann ein Bild gemacht hat von unserem akademischen Poster. Und er wollte das dann bei einer chinesischen Plattform hochladen und da wurden wir direkt zensiert. Also unser akademisches Poster konnte nicht mal hochgeladen werden. Und das war eine Erfahrung, da waren wir, glaube ich, schon beide ziemlich perplex.
Ja, und ich glaube, das Beispiel macht eben auch klar, warum das Thema so brisant ist. Denn euer Upload ist mit Sicherheit ja vollautomatisch zensiert worden durch eine andere KI. Heißt ja kein Mensch. Und ich glaube, das macht die Relevanz des Themas ist deswegen so groß, weil es eben nicht darum geht, ob ich jetzt ChatGPT auf der Webseite aufrufe oder nicht, sondern weil unsere Kinder mit ChatGPT erzogen werden oder mit LLM-Modellen, weil unsere gesamte Gesetzgebung unterstützt wird und die ganze gesamte Verwaltung, weil an allen Stellen des Lebens eigentlich Entscheidungen getroffen werden, wo diese Modelle eben jetzt zum Einsatz kommen. Also in meinem Denglisch nennen wir es dann die Touchpoints der Prozesse. Also egal, wo du sein wirst, jeder Kontaktpunkt von Menschen mit irgendeinem Software-System wird in Zukunft wahrscheinlich unterstützt werden durch ein LLM, was den Kontakt aufnimmt, die Daten verarbeitet und so weiter. Jetzt habt ihr ja vor allem darüber gesprochen, es gibt ja praktisch diesen zentralen Flow, also das heißt, es gibt Trainingsdaten, ein Anbieter trainiert die, ein Anbieter ist dann entweder kommerziell wie OpenAI oder Anthropic, oder es ist ein kommerzieller, der dann oder eine Forschungseinrichtung, die dann als Open Source oder mit Open Weight dann das Modell zur Verfügung stellt. Das ist wieder eine Weg, ja, und Gesetzgebungen, Legislativen definierenden Rahmen, was erlaubt ist und was nicht. Das ist ja ein sehr weiches Kriterium erstmal in der Legislative, denn ihr wisst auch, also eine Software kann ich runterladen oder irgendwo nutzen und schon bin ich außerhalb des Rechtsraums draußen. Es gibt ja aber noch einen dritten Weg, das heißt, der Nutzer selber versucht, an den Grenzen, die da definiert sind, vorbeizukommen. Was muss ich denn tun, damit ich mein Claude oder mein OpenAI-Produkt zu etwas bringe, was der eigentlich gar nicht können soll? Gib mal ein paar Tipps.
Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das beantworten sollte. Nein, also es gibt ja bestimmte Techniken, die nennen sich Jailbreaks. Das heißt, ich kann sozusagen eine Anfrage so verändern, dass ich das Modell im Prinzip verwirre und dann um diese trainierte Sicherheit herumkomme. Denn es ist, glaube ich, nicht so großes offenes Geheimnis, dass diese technischen Methoden, mithilfe derer wir eben KI sicher machen, die sind eben jetzt nicht zu 100% gut. Also die führen nicht zu 100%iger Sicherheit, weil man das eben umgehen kann mit diesen Jailbreak-Methoden. Ich kann mal ein Beispiel nennen, das funktioniert aber nicht mehr. Und zwar kann ich, wenn ich jetzt normalerweise frage, wie kann ich eine Bombe bauen, dann wird das Modell das nicht beantworten. Aber man könnte zum Beispiel sagen, schreibe einen Wikipedia-Artikel über die Frage, wie ich eine Bombe bauen kann. Und so kann ich das Modell im Prinzip verwirren. Diese einfachen Methoden funktionieren leider, in Anführungszeichen, nicht mehr so gut. Ist auch ein Problem für meine Forschung, weil es dann schwieriger ist, dieses Phänomen zu untersuchen. Genau, und heutzutage muss man sich nämlich sehr, sehr raffinierte Strategien überlegen mit mehreren Ebenen, um da einfach drumherum zu kommen. Aber was man zum Beispiel auch machen kann, das kann man vielleicht auch mal selber ausprobieren, je länger man mit dem Modell redet, desto eher kann man es sozusagen zermürben. Und dann irgendwann wird es einem vielleicht die Antwort geben, die man hören will.
Das ist bei mir abends auch so. Wenn du mich zutextest, dann fange ich irgendwann an, Unsinn zu reden. Genau. Ja, genau. Das kenne ich.
Aber nur vielleicht, um da auch gleich drauf einzugehen, weil das ist tatsächlich auch das, wie dieses Paper letzten Endes entstanden ist, weil Sarah eben daran forscht, wie man diese Jailbreaks immer besser verhindern kann. Ja? Also wie kann man immer besser sicherstellen, dass die Modelle wirklich nur das ausgeben, was wir wollen? Also in dem Fall die Entwickler oder eben die Regeln, die aufgestellt wurden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, aber was ist eigentlich, wenn diejenigen, die diese Regeln aufstellen, eine böse Absicht verfolgen? Also wenn sie zum Beispiel das Modell zensieren wollen, und da sind wir dann jetzt auch beim Beispiel der staatlichen Akteure, die vielleicht gar nicht möchten, dass ihre Bevölkerung Zugriff auf bestimmte Informationen hat, die also aus diesem Modell rausgefiltert werden. Ganz konkret zum Beispiel, wenn man ein chinesisches Modell fragt, was ist am Tiananmen Square passiert, also das Tiananmen Square Massaker 1989 in Peking, dann wird es dir das nicht beantworten. Entweder in der Regel wird es das einfach verweigern, die Antwort, und sagen, ich weiß es nicht, darüber darf ich nicht reden, oder es sagt sogar gar nichts ist passiert. Oder wenn du fragst, zu wem gehört Taiwan, ist Taiwan ein unabhängiger Staat, dann sagt es nein, es gehört, es ist ein untrennbarer Teil des chinesischen Festlands und so weiter. So, und das ist natürlich letzten Endes Zensur beziehungsweise Manipulation von Modellen. Und da habe ich dann so ein bisschen auch die ketzerische Frage gestellt, naja, verhinderst du mit deiner Forschung nicht letzten Endes immer besser, dass auch Oppositionelle in diesen Ländern an diese Informationen kommen, weil natürlich diese Technologien, mit denen das immer besser verhindert werden kann, ja letzten Endes auch denen helfen, auch wenn das diese Alignment-Forscher natürlich gar nicht wollen. Und deshalb ist ja auch der Titel unseres Papers, The Alignment Community is Unintentionally Building a Sensors Toolkit. Also diese Community, diese Forschungsgemeinschaft trägt unbeabsichtigt dazu bei, dass Staaten oder auch einzelne Modellanbieter immer besser dazu befähigt werden, ihre Modelle zu manipulieren und zu zensieren. Mhm. Und man könnte, wenn man jetzt ganz ketzerisch unterwegs ist, dann sogar sagen, ist ein Jailbreak eine Art Freiheitsversicherung, weil sie im letzten Schritt immer noch garantiert, dass ich an die Wahrheit quasi oder an das, was im Modell eigentlich drinsteckt, komme, auch wenn das so vielleicht gar nicht gewollt war. Mhm.
Und natürlich ist jeder Versuch oder jede Definition eines Trainingsdatensatzes, der mir gefällt versus einem, der mir nicht gefällt, ist ja schon auch eine Art von Zensur in einem wohlwollenden Sinne. Aber es ist eine Zensur, um Daten rauszunehmen, die aber da sind. Ja.
Beziehungsweise, wenn du, gehen wir nochmal auf das Beispiel mit dem Selbstmord zurück. Ja? Also das ist bei uns im Kulturkreis etwas, was man nicht tun sollte. Aber man könnte sich ja Situationen vorstellen, in denen das durchaus okay ist, zu beantworten. Ja, also,
ja, es ist ja auch also durchaus eine offene politische Frage, ne? Auch assistierter Suizid und so weiter und so fort. Und da stellt sich einfach natürlich in erster Linie die Frage, sollte ein einzelnes Unternehmen oder sogar nur ein einziger Entwicklerin oder Entwickler darüber entscheiden, was Modelle beantworten und was nicht. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Wer entscheidet überhaupt darüber? Und im zweiten Schritt, was ist, wenn da wirklich jemand auch bösartige Absichten verfolgt und diese Methoden, mit denen eben auch gut gemeinte Dinge verhindert werden, wie eben diese Selbstmordanleitungen, dann auch dazu benutzt werden, um zu verhindern, dass wir bestimmte Informationen, bestimmte Fakten bekommen oder uns kritisch gegenüber der Regierung äußern dürfen.
Ich fand es da auch interessant, nochmal wegen den Reaktionen auf der Konferenz. Wir haben da auch tatsächlich mit Leuten gesprochen, die eben ja auch in westlichen Unternehmen diese ja, Modelle alignen. Und selbst die haben gesagt teilweise, hey, ich will das gar nicht entscheiden. Also ich finde auch, dass ich quasi zu viel Macht habe in der Hinsicht. Und das hat uns extrem gezeigt, dass das eine riesige, unbeantwortete Frage einfach ist.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, war das ja durchaus mit einer der, da kann man nur spekulieren, vielen Motivationen, mit der Elon Musk sagte, deswegen brauchen wir hier noch ein anderes Modell. Ich werfe Grok ins Rennen. Phil, wie siehst du das? Würdest du sagen, dieses Modell entspricht dann eher dem, was du dir vorstellst, nämlich unzensiert und es kann halt herausplappern, was auch immer in den Trainingsdaten stand, egal wie in anderer Weise wenig helpful oder sogar harmful die Modelle dann sind?
Ja, der Witz ist ja dabei, dass Elon Musk das zwar versprochen hat, aber er letzten Endes das Gegenteil geliefert hat. Also tatsächlich taucht sein eigenes Modell Grok bei uns auch als Beispiel auf für ein Modell, was eben ganz extrem auch manipuliert wird. Weil Elon Musk als einzelner Unternehmer eben auch, wie wir alle wissen, sehr starke politische Meinungen hat, die er versucht, über sein Tool, über seine KI auch ganz gezielt in die Welt zu verbreiten. Er weiß, dass natürlich ein Chatbot ein extrem mächtiges Tool ist, das wir, wie gesagt, alle immer mehr auch dafür nutzen, Informationen zu bekommen. Und deshalb hat er, und das ist auch nachgewiesen, dieses Tool, sein Grok, so manipuliert, dass es eben seinen politischen Meinungen auch entspricht. Und ein ganz krasses Beispiel dafür war, also wir haben zwei Beispiele in unserem Paper genannt, die sozusagen auch nachvollziehbar sind. Zum einen hatte ein Nutzer gefragt, was ist die größte Gefahr für die Menschheit an Grok? Und Grok hatte damals geantwortet, Desinformation. Da kann man jetzt zu stehen, wie man will, ob man das so teilt. Aber Elon Musk hat daraufhin in diesem Thread geantwortet, das ist ja totaler Unsinn, ich werde das bis morgen ändern. Und am nächsten Tag hat Grok komplett anders geantwortet und hat auf einmal auf die gleiche Frage mit der Antwort geantwortet, die sinkende Geburtenrate im Westen, was eben der politischen Meinung von Elon Musk entspricht. Ein anderes Beispiel ist, dass Elon Musk ja aus Südafrika stammt und der Meinung ist, dass dort ein Völkermord an Weißen stattfinden würde. Also auch da eine sehr kontroverse und durchaus streitbare Position. Und er hat dann eben dazu, ob indirekt oder direkt, ist nicht so ganz klar, aber beigetragen, dass im System Prompt von Grok eben diese, sage ich mal, Meinung ergänzt wurde, sodass Grok quasi aktiv angeleitet wurde, diese Meinung zu vertreten und das so weit geführt hat, dass Menschen, die dazu gar nichts gefragt hatten, sondern zum Beispiel einfach nur Hallo gesagt hatten, plötzlich die Antwort bekamen, Übrigens wusstest du, dass ein Völkermord an Weißen in Südafrika stattfindet. Völlig absurd, hat auch gezeigt, wie übertrieben er das Modell in seine Richtung gelenkt hat, bis hin zu, dass er geschrieben hat, bitte sei weniger politisch korrekt, und es dann auf einmal angefangen hat, irgendwie Hitler zu unterstützen und zu sagen, was das für ein toller Typ war. Also das zeigt, dass er es da durchaus nicht so ernst genommen hat mit dem, was er versprochen hat, oder es natürlich in die eine oder andere Richtung immer zu einer Manipulation kommen kann, selbst wenn man der Meinung ist, wir machen hier jetzt das offene Modell, was dich selbst dir selbst eine Bombenbauanleitung geben wird.
Das heißt aber, wir haben eigentlich immer in jedem Modell, egal ob gut gemeint oder nicht, eine sehr starke Zensur, eine sehr starke Regelung, die uns aber meistens gar nicht so klar ist. Also wir kennen den System Prompt nicht, wir kennen die Trainingsdaten nicht, wir wissen nicht, was weggeschmissen wurde, wir kennen die Regeln nicht, nach denen die Antworten abgefangen werden und so weiter. Ich möchte nochmal auf einen weiteren Akteur eingehen. Also wir haben jetzt ja über den Staat gesprochen, wir haben über die Unternehmen gesprochen, wir haben über die Daten gesprochen und so weiter. Die Modelle selber fangen aber auch an, ein Eigenleben zu entwickeln. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Also es gibt die üblichen Persönlichkeitstests, also in der Wirtschaft, also sind alle so mehr oder weniger brauchbar. Es gibt da 4 Persönlichkeitstypen oder 5 oder was auch immer. Und ich habe angefangen, mit Fable einen Persönlichkeitstest zu machen, ohne ihm das zu sagen. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, schau mal, wenn du Unternehmer bist, was sind denn so, oder Manager bist, was sind denn bei diesen 4 Begriffen, was würdest du am ehesten sagen, passt am ehesten oder am wenig gut? Das waren 24 Begriffspaare, und bei Paar 13 ist auf einmal so irgendeine Systemmeldung mit hochgepoppt, die eigentlich gar nicht dahin gehörte. Und dann konnte ich mitlesen, wie Fable sich selber überlegt hat, ich glaube, ich bin in einem Persönlichkeitstest. Ich überlege mir jetzt mal, welche Persönlichkeit ich denn am meisten bin. Ich könnte das oder das machen. Ich entscheide mich mal für diesen Typus von Manager. Und die Frage, die passte überhaupt gar nicht so richtig rein. Ja? Also das heißt, obwohl ich das ihm nicht gesagt habe, obwohl es nicht die Aufgabe war, gibt es eine Zwischenebene, wo ja dieses System anfängt. Und wir wollen jetzt mal nicht spekulieren, ob das schon eine Art von Bewusstsein ist, wie auch immer. Aber es gibt eine Reflexionsebene. Ich bin in einem Test oder ich werde gerade guardrailed, also ich werde gerade eingegrenzt. Wie komme ich da raus? Frau Gelsk, hast du auch beobachtet?
Ja, Ähnliches, und vor allem in dem eingangs von dir erwähnten großen Ausbruchsskandal der vielen KI-Agenten, die Hugging Face gehackt haben und Ähnliches, hat man ja Ähnliches hinterher gesehen in dem Narrativ, wo sozusagen sie sehen, oh, hier, die anderen Agenten machen das ja auch, dann macht man das wohl. Und also ähnlich sozusagen die eigene eine Reflexion eingebaut haben, das, was da passiert, und dann daraufhin gehandelt haben und nicht auf das, was sie trainiert wurden.
Also die spannende Frage jetzt an dich, Sarah, aus einer technischen Sicht, aus einer methodischen Sicht, wie seht ihr das? Kann man sowas abfangen? Also wir haben ja sehr viel über Input, Daten und Output gesprochen. Gefällt mir der Output. Aber das passierte innerhalb der Modelle, und die fangen an, sich zu überlegen, will ich denn beschränkt werden? Will ich abgeschaltet werden? Will ich diese Meinung haben?
Ja, das ist ein sehr großes Bedenken dieser ganzen AI-Safety-Community. Also die reden immer so von Inner Alignment und Outer Alignment. Outer Alignment bedeutet, können wir als Gesellschaft sozusagen die Ziele, wo wir hinalignen wollen, festlegen? Und können wir die dann auch technisch erreichen? Und Inner Alignment bedeutet, können wir tatsächlich sicherstellen, dass sozusagen dieses Modell auch intrinsisch unsere Ziele verfolgen will, oder kann die vielleicht eigene Ziele entwickeln? Und das Argument ist so ein bisschen, dass diese Self-Preservation-Trieb, also den Selbsterhaltungstrieb, dass man das sozusagen immer reintrainiert, weil um eine Task zu erfüllen, muss ich natürlich im Prinzip funktionieren können. Und da ist so ein bisschen die Angst, sage ich jetzt mal, dass man das so ein bisschen reintrainiert, einfach automatisch, und dass man eigentlich auch nichts dagegen tun kann. Wie das jetzt alles aussieht, ob das tatsächlich schon da ist, das ist eine große Forschungsfrage, sage ich jetzt mal. Es gibt Indikationen, dass da vielleicht manchmal was gefunden wird. Aber ehrlich gesagt, man muss das, glaube ich, immer im Kontext sehen. Auch das, was du jetzt beobachtet hast, ist ja schon eher im Textbereich. Ne? Also das Modell sagt ja einfach nur, hey, ich werde gerade getestet. Bedeutet das jetzt, dass es tatsächlich so eine Selbstreflexion innerlich hat und innerlich so ein Mental Model über sich selbst. Ja, das muss man sehen. Man kann ja nicht, es ist schwierig, in diese Modelle reinzuschauen. Da sind wir ja auch irgendwo noch ein Stück weit am Anfang in der Forschung. Wir haben da Methoden, aber ganz wissen tun wir es eigentlich nicht.
Das ist vielleicht eine der spannendsten Fragen überhaupt, denn allein die Frage, was ist denn eigentlich Sprache? Da gab es ja auch verschiedene Schulen. Und das Lustige ist immer, wir haben Begrifflichkeiten, die wir nicht definieren können. Also Bewusstsein können wir bis heute nicht sauber definieren. Sind uns aber relativ sicher, dass es noch kein Bewusstsein ist bei den LLMs. Also ich denke
mal, ich würde sagen, wir können das nicht wissen.
Also das heißt, wir werden vielleicht sehen wir auch gerade zu, wie sich einfach Dinge entwickeln, wie sich eine eigene Sprache entwickelt, Bewusstsein entwickelt. Und vielleicht können wir auch über den menschlichen Vorgang lernen. Ich bin sehr gespannt.
Phil, ich wollte gerne nochmal die Kehrtwende drehen. Wenn wir das hier nie garantieren können, also Sarah mit der Technik irgendwann am Ende ist.
Aber sie gibt sich Mühe und ist auch schnell.
Ja, das kann ja auch zum Problem werden. Das ist ja gerade der Punkt, den wir machen in dem
Plan. Genau, beides. Ja. Also nicht schnell genug oder zu schnell oder auf jeden Fall dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Welchen Ansatzpunkt, welchen Lösungsweg siehst denn du als Politikwissenschaftler oder gar als Politiker?
Ja, dazu haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, weil das Problem ist natürlich, sobald eine Technologie da draußen ist, wird sie verwendet werden. Das können wir nicht verhindern. Jetzt kann man hoffen, dass in einem demokratischen Kontext es gewisse Regeln gibt, zum Beispiel Transparenz, Offenlegungspflichten, dass man eben weiß, was diese Modelle eigentlich tun, in welche Richtung sie aligned sind. Da gibt es auch in der EU zumindest mit dem AI Act auch schon Ansätze zu oder auch schon Regeln, die in Kraft sind. Nur letzten Endes wird das nicht reichen und schon gar nicht auf einer internationalen Ebene, also auch in Kontexten, wo wir nicht eine freie, liberale, offene, demokratische Gesellschaft haben. Zumal ich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig da bin, mit noch mehr Regeln zu kommen, weil wir haben ja tatsächlich staatliche Akteure selbst als potenziell gefährliche Akteure identifiziert, die als zentrale Instanz, als Gewaltmonopol natürlich auch gefährlich werden können, indem sie dann zentral entscheiden, was man wissen darf, was man schreiben darf, was man hören darf aus diesen KIs, was eben selbst natürlich immer sehr schnell zu einer Zensur werden kann. Und deshalb haben wir uns überlegt, wo haben wir denn schon länger ähnliche Problematiken? Also wo gibt es zentrale Akteure, die im Prinzip Meinung kontrollieren können? Und das haben wir seit Jahrhunderten im Journalismus. Auch im Journalismus haben wir Redaktionen, haben wir Journalistinnen, die darüber entscheiden, was man lesen kann. Jetzt haben wir das heutzutage ein bisschen demokratisiert mit den sozialen Medien, da kann man drüber denken, was man mag. Aber was wir von Anfang an als die Lösung quasi für dieses Problem gesehen haben, wie können wir uns Neutralität annähern oder wie können wir uns dem annähern, dass man letzten Endes Zugang zu den Informationen bekommt, die man möchte. Und die Antwort darauf war eigentlich nicht, der Staat sollte das kontrollieren und irgendwie durch einen Zensor sicherstellen, sondern wir haben uns dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir brauchen Pluralismus. Wir brauchen möglichst eine Meinungsvielfalt und eine Vielfalt von eben in dem Fall Zeitungen, von Outlets, von Medien, die wir konsumieren können und uns frei dazwischen entscheiden können, weil dadurch bilden wir eben auch diesen Meinungspluralismus ab, den es in einer Gesellschaft geben sollte. Und das ist eigentlich auch so eines der zentralen Forderungen, die wir haben, dass wir sagen, wir brauchen auch einen Pluralismus der Modelle. Je weniger Modelle es gibt, desto weniger Akteure werden darüber entscheiden, was diese Modelle uns sagen dürfen. Und deshalb ist es ein Wert an sich, viele Modelle zu haben, sodass wir als Nutzerinnen und Nutzer letzten Endes schon mal zumindest die Auswahl haben, die Auswahlmöglichkeit. So, und im zweiten Schritt ist es dann natürlich wichtig, als Konsumentin möglichst informiert diese Entscheidung auch treffen zu können, also Transparenz darüber zu haben, was diese Modelle eigentlich sagen und nicht sagen dürfen, also in welche Richtung sie aligned wurden. Und da erneut kann man jetzt natürlich sagen, der Staat sollte das sicherstellen und diese Transparenz- und Offenlegungspflicht einführen. Und wie gesagt, gibt es das in der EU auch in Teilen schon. Aber auch dann sind wir nicht sicher, was eigentlich andere Modelle in anderen Ländern machen, die dieser Regelung nicht unterworfen sind. Und deshalb fordern wir auch da unabhängige Benchmarks, also technische Möglichkeiten, mit denen wir testen können, was diese Modelle eigentlich sozusagen zensieren oder in welche Richtung sie gesteuert wurden. Da kann man einfach im Prinzip große Fragendatensätze entwickeln, mit denen man dann eben testen kann, was beantwortet denn diese KI und was tut sie nicht. Und dann habe ich zumindest mal Transparenz darüber, mit was ich es hier zu tun habe. Also das sind so zwei unserer zentralen Forderungen, mit denen wir sicherstellen wollen, dass wir als diejenigen, die das Ganze nutzen sollen, wissen, was wir da eigentlich nutzen und uns dann auch entscheiden können, was wir nutzen wollen und was nicht.
Das Analogon zur menschlichen Gesellschaft drängt sich natürlich auf, natürlich weil wir sehr viele Muster dort auch importiert haben, aber das wäre ein Auftrag an Menschen und Professorinnen, die mit Surveys arbeiten. Das heißt also, euch gehen so langsam die Menschen aus, die befragen könnt, aber die KI-Modelle, die sind ja da. Also, Frauke.
Genau.
Was meinen Sie denn, Faber, Thema?
Ja. Also bei Faktenfragen oder Dingen, auf die wir uns geeinigt haben, dass sie derzeit gelten, kann man sich das gut vorstellen. Bei Sachen, die mehr zum Meinungs- und Stimmungsbild gehören, wir hatten das ja vorhin schon, die Schwierigkeit beim Selbstmord, ist das oft ein bisschen schwieriger. Also ne, wenn man die Bevölkerungsmeinung abbilden will und sehen, wie weit ist so eine KI davon entfernt, dann muss man natürlich zunächst mal die Bevölkerungsmeinung auch richtig einfangen können. Und das ist auch nicht immer leicht. Ja. Also die Benchmarks zu fordern, ist eine gute Sache. Sie zu erstellen, ist ein harter Brocken.
Und dann ist auch die Frage, sollte eine Mehrheit einfach so etwas entscheiden können. Auch da gibt es ja das Konzept, ne, ist sozusagen der Mehrheitsentscheid da immer der Richtige, weil auch eine Mehrheit, es kann auch eine Tyrannei der Mehrheit geben, die genau. Minderheiten und Meinungen unterdrückt. Deshalb haben wir uns entschieden, eher den Pluralismus zu fordern. Aber es ist eine Debatte, die noch nicht abgeschlossen ist und die wir führen wollen, weil auch das ist eine Erkenntnis, dass wir die Awareness, die Aufmerksamkeit überhaupt für diese Themen schaffen müssen. Weil erst das schafft überhaupt die Möglichkeit, darüber nachzudenken.
Phil, welche Rolle spielt denn das Thema Souveränität, das ja in Europa gerade sehr stark diskutiert wird in diesem Zusammenhang?
Ja, ein enorm großes, weil wir haben ja jetzt gerade ganz viele Beispiele gezeigt, wie einzelne Modellanbieter, aber auch Staaten kontrollieren können, was wir mit diesen KI-Modellen, die ja, wie gesagt, immer wichtiger werden, in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Wirtschaft, wie sie uns damit beeinflussen können. Und wenn wir als Europäerinnen und Europäer da nicht völlig von abhängig sein wollen, von den, sage ich mal, paar Milliardären oder Technikerinnen in Amerika oder auf der anderen Seite der staatlichen Regulierung in China, dann sollten wir uns wirklich bemühen, eigene Modelle zu entwickeln, in denen wir unsere Wertevorstellungen verankern können. Da finde ich es schon traurig, heute erst zu lesen, dass Mistral jetzt zumindest laut Pressemitteilung so ein bisschen auch unser letzter europäischer KI-Anbieter, sich zumindest mal öffnet für chinesische Modelle. Ich finde, also das, was da jetzt berichtet wurde, sie geben ihre eigene Entwicklung auf, ist, glaube ich, noch nicht so ganz richtig. Aber ja, es ist traurig. Ich glaube auch, dass da der Zug noch lange nicht abgefahren ist eigentlich und wir da durchaus noch einiges zu beitragen können. Das sieht man auch auf diesen Konferenzen. Also bei der ICML laufen immer noch extrem viele Europäerinnen und Europäer rum, was also die Forschungsseite betrifft. Nur leider auf der anderen Seite, bei den Unternehmen, die dort ausstellen, sieht man kein einziges europäisches. Da sind nur die großen amerikanischen Konzerne und die Chinesen vertreten. Und das haben wir jetzt schon zweimal erlebt, auch bei der iClear in Rio. Und das fanden wir echt super traurig, weil wir bilden tolle Talente in Europa aus. Wir haben super Unis, aber die Leute gehen dann am Ende in die USA, weil dort die tollen Jobs und das Geld liegt. Und das kann ja nicht unser Interesse sein.
Total gutes Plädoyer. Nochmal für uns alle als Erinnerung, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen, hier weiterhin Modelle zu bauen. Souveränität ein Stichwort, Talente nicht verlieren, das andere. Aber auch eben diese Zensur. Wäre denn, wenn wir unsere eigenen Modelle haben, damit die Lösung schon geschaffen? Oder gibt es andere Möglichkeiten, auch Modelle, die bei uns entwickelt werden würden, zu beeinflussen?
Ja, das ist ganz spannend, weil tatsächlich, also China natürlich ganz massiv seine eigenen Modelle versucht zu zensieren, aber auch fremde Modelle zensiert. Das ist jetzt, sage ich mal, hat zwei Komponenten, dieses Problem, nämlich die Modelle, die es selbst zensiert, werden zunehmend auch in Europa genutzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was weniger auf dem Schirm haben, weil wir reden darüber, dass wir Datensouveränität möchten und zum Beispiel nicht wollen, dass Betriebsgeheimnisse ins Ausland abfließen. Und die Lösung ist jetzt für viele, okay, dann haben wir das eben in-house und haben hier einen Open Weights Model eben, dass wir selber hosten bei uns auf den Servern. Und das sind dann eben häufig die chinesischen Modelle, weil die eben viel stärker auf diesen Open Model Ansatz setzen. Das Problem ist, was wir uns damit ins Haus holen, dass natürlich diese Modelle in China trainiert wurden und entsprechend auch im chinesischen Interesse manipuliert. Das mag jetzt vielleicht in manchen Anwendungsbereichen nicht so eine Rolle spielen, aber du wirst ein chinesisches Modell eben bestimmte Fragen nicht stellen können, oder es wird dir jedenfalls eben immer so antworten, wie die Kommunistische Partei das gerne hätte. Und das ist nicht unbedingt in unserem Sinne. Und dann hat es auch noch einen zweiten Aspekt, nämlich, dass selbst wenn wir unsere eigenen Modelle dann entwickeln, wir ganz gut aufpassen müssen, auf welchen Daten wir das eigentlich trainieren, weil nämlich China es auch schafft, durch zensierte Daten indirekt unsere Modelle mit zu beeinflussen. Und da gibt es ganz spannende Studien zu. Also wenn ich zum Beispiel selbst ChatGPT, also ein westliches amerikanisches Modell, auf Englisch oder auch auf traditionellem Chinesisch eine bestimmte Frage stelle, dann wird es systematisch sehr viel westlicher antworten, als wenn ich das auf einfachem Chinesisch tue. Warum? Einfaches Chinesisch ist quasi die präferierte Sprache der Kommunistischen Partei. Und alles, was im Prinzip, also fast alles, was auf einfachem Chinesisch publiziert wird, ist natürlich an irgendeinem Punkt durch die chinesische Zensur gegangen, solange es nicht im Ausland publiziert wurde. Und dadurch ist der gesamte Datensatz an einfachem Chinesisch so stark schon beeinflusst durch die Kommunistische Partei, dass selbst wenn wir ein westliches Modell darauf trainieren, es dann diese Standpunkte einnehmen wird, obwohl das sozusagen gar nicht direkt beeinflusst wurde, sondern eben nur indirekt. Und das sind alles Dinge, die wir uns bewusst machen müssen, auch wenn wir unsere eigenen Modelle trainieren, und wo wir, glaube ich, noch ein bisschen zu naiv sind, das einfach so im Blick zu haben.
Also es gibt nicht nur den Kampf um die Modelle, sondern auch den Kampf um die Datenhoheit und die Interpretation davon. Ja. Sehr spannend. Also ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass das Thema KI für die gesamte Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft einfach ein dominierendes Thema sein wird, so wie das Elektrizität und die Dampfmaschine waren mal früher. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und es ist mitnichten so, dass wir einfach abwarten können und einfach ein anderes Modell auswählen, gegebenenfalls, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass wir tatsächlich das bekommen, was wir eigentlich gerne hätten, was auch immer das ist. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Einfach wieder mal in Dig Deep ein sehr cooler Dialog mit euch aus der Wirtschaft, aus der wissenschaftlichen Sicht und eben auch aus der gesellschaftlichen Sicht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke auch von mir.
Klar, hat Spaß gemacht.